Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 18. Der tiefe Fall von Nikolaus Büchse und Jan-Christoph Wichmann aus Stern Nummer 20 vom 7.5.2020. Gelesen von Uwe Schröder. Das mächtigste und reichste Land der Welt wankt. Denn in der Krise wird die Ideologie vom schlanken Staat zur Falle. Millionen Arbeitslose könnten alles verlieren. Obdach, Gesundheit, einige sogar ihr Leben. Der Dämon schlich sich zuerst unbemerkt ein, sagt Joseph Friday. Zu dritt lebten sie in einer engen Sozialwohnung in der Nähe des Zoos in der Bronx. Seine Mutter Yvette, 77, sein Bruder Matthew, 50 und er. Das Wohnzimmer teilten sich die Brüder als Schlaflager. Der Husten war das erste Zeichen, sagt Joseph Friday. Er begann bei Matthew. Es dauerte 3 Tage, dann husteten sie alle. Am 24. März fiel Matthew hin, er lag zwischen Couch und Tisch und Joseph musste ihm hochhelfen. Joseph wollte den Rettungswagen rufen, doch Matthew sagte, er sei doch nur gestolpert, alles halb so schlimm. Joseph Friday, 52, pflegte seit 2 Jahren Bruder und Mutter. Früher hatte er einmal in der Küche des Ritz-Carlton in Washington gearbeitet, doch das war lange her. Vor 7 Jahren hatte er einen Autounfall und konnte seitdem nicht mehr länger stehen. Sein Job war nun die Pflege seines Bruders. Dafür bekam er gut $1,000 im Monat vom Staat New York. Matthew hatte als Sicherheitsmann gearbeitet, doch 4 Schlaganfälle und eine Nierenkrankheit warfen ihn aus dem Berufsleben. Viel Pflege benötigte auch die Mutter. Ein Leben lang hatte sie in einer Fleischfabrik geschuftet. Eine Hälfte ihres Körpers war gelähmt. Vor ein paar Jahren überstand sie eine Chemotherapie, Brustkrebs. Einen Tag, nachdem Matthew gefallen war, konnte er nicht mehr aus seinem Stuhl aufstehen. Joseph rief den Rettungswagen, die Sanitäter brachten den Bruder ins Krankenhaus. Am nächsten Morgen meldete sich eine Ärztin, Matthews Herz habe aufgehört zu schlagen. Er sei positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Mutter ging es schnell schlechter. In der Nacht bekam sie einen Krampfanfall, Schaum trat aus ihrem Mund. Die Rettungssanitäter versuchten, sie wiederzubeleben, vergebens. 8 Stunden lang wartete der Sohn neben ihrem Leichnam auf den Gerichtsmediziner. Es war die Hochphase des Corona-Sterbens in New York City. Innerhalb von 3 Tagen hatte Joseph Friday seinen Bruder, seine Mutter und sein Einkommen verloren. Sein Leben ist nun im freien Fall. Er weiß, dass der Staat ihn nicht auffangen wird. Auf das Arbeitslosengeld wartet er bis heute. Die Miete kann er nicht zahlen, zum Essen reicht es noch 2 Tage. Es treibt ihm die Tränen in die Augen. Ich habe solche Angst, dass ich nun auch noch das Letzte verliere, was mir geblieben ist, sagt Friday. Joseph Friday ist einer von Millionen in dieser großen amerikanischen Tragödie, die Covid-19 über das Land gebracht hat. Ein Schicksal von Millionen Schicksalen, die vom tiefen Absturz einer Supermacht erzählen. Manchmal braucht es einen Blitz, um zu erkennen, dass ein äußerlich gesunder Baum in Wirklichkeit krank ist und von innen verfault. Das Coronavirus wirkt auf die USA wie solch ein Blitz, sagt die Ökonomin Janelle Jones. Es zeigt, wie unvorbereitet und zerrüttet, wie schwach und arm das reichste und mächtigste Land der Weltgeschichte in Wirklichkeit ist. Es legt ein verfaultes System offen, in dem amerikanische Regierungen seit Jahrzehnten den Sozialstaat schwächen und sich die Gesundheitspolitik von der Pharmaindustrie diktieren lassen. Dabei sah es lange an der Oberfläche so gut aus. In den vergangenen Jahren waren die Aktienkurse zu Rekordhöhen angestiegen, die Arbeitslosigkeit auf Rekordtiefen gesunken. Unternehmen meldeten Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und wenn man Trump zuhörte, dann waren die USA sowieso überall am besten, schnellsten oder weitesten. Das Coronavirus brauchte gerade einmal 8 Wochen, um die Gewinne von Jahren zu vernichten. Es zeigt, dass hinter der schillernden Fassade Amerikas ein kaputter Staat steckt, mit kaputtgesparten Sozialprogrammen und einer unfähigen Regierung, sagt Janelle Jones, wirtschaftspolitische Analystin des Thinktanks The Groundwork Collaborative. 68.000 Amerikaner verloren in diesen 8 Wochen ihr Leben durch das Virus. Mehr als im Vietnamkrieg. Mehr als 30 Millionen verloren ihren Job. Mehr als zu Zeiten der großen Depression nach 1929. Wie damals sieht man nun lange Schlangen von Verzweifelten vor den Essensausgabestellen von Hilfsorganisationen. Man trifft auf Menschen, die arbeiten gehen, obwohl sie Symptome haben, weil sie keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erhalten. Man trifft auf Leute, die mit dem Job auch die Krankenversicherung verloren haben und nun das Geld für Medikamente und Ärzte nicht aufbringen kann. Man hört die Verzweiflung in den Erzählungen der Menschen, die sich zur Mittelklasse zählten, auch wenn sie ihren Status täglich hart erkämpfen mussten. Nicht selten mit immer höher werdenden Schulden. Sie stürzen nun in die Armut, und das soziale Netz ist zu löchrig, um sie aufzufangen. Mehr als die Hälfte der Amerikaner lebte schon vor der Corona-Krise von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Fast 40 Millionen galten schon als arm, als Donald Trump noch mit den Rekorden an den Börsen prahlen konnte. 87 Millionen Amerikaner besitzen keine Krankenversicherung oder sind unterversichert, müssen also Rechnungen für Arztbesuche und Medikamente zum Großteil selbst übernehmen. Der Corona-Blitzschlag, er trifft nun ausgerechnet sie am härtesten. Ein amerikanischer Albtraum. Der Zettel an der Hotelzimmertür ist unmissverständlich. Zahle oder räume, steht dort in fetten Druckbuchstaben. Frist 3 Tage. Und darunter auch der Betrag ihrer ausstehenden Mietzahlungen seit dem Beginn der Corona-Krise Anfang März. $2.382.02. Ich kann nicht zahlen, sagt Barbara England. Ich habe wegen des Virus meinen Job verloren und mein Mann auch. Neben ihr auf der Bettkante sitzt Victor Cruz und nickt stumm. Ich habe in einem Fastfood-Restaurant gearbeitet, nahe Disney World. Mein Mann als Tagelöhner für Gartenbetriebe. Wir arbeiten hart. Hinter ihnen auf dem 2. Bett sitzen ihre 4 Kinder. Emily, Philip, Haley und Christian im Alter von 7 bis 12. Und hören den Eltern betreten zu, der Geschichte eines jähen Abstiegs, eher eines freien Falls. Es ist der amerikanische Albtraum. Ich sage meinen Kindern immer klar, was Sache ist, sagt England. Sie sollen im Bilde sein. Wir stehen vor dem Rauswurf. Sie blickt zu ihnen und kurz ist es still in dem kleinen Zimmer Nummer 527, bis der Hund mit dem symbolträchtigen Namen Lucky das blutende Knie der Kleinsten ableckt und sie zu weinen beginnt. Barbara England, 32, eine besonnene, herzliche Frau, ist eine von mehr als 30 Millionen neuen Arbeitslosen in Amerika und hat zudem das Pech, dass sie im Ferienparadies Florida lebt. Der Bundesstaat zahlt mit am wenigsten Arbeitslosengeld, maximal 251 Euro pro Woche. Er zahlt es am kürzesten, maximal 3 Monate, und hat die Beantragung so verkompliziert, dass rund 70% der Betroffenen bisher ohne einen Cent dastehen. Ich habe gerade erfahren, dass ich nicht mal die 250 Euro erhalten werde, weil ich nicht lang genug angestellt war, sagt England. Und mein Mann als Tagelöhner schon mal gar nicht. Wie viel bleibt ihr also? 0 Cent für mich und 0 für ihn, sagt sie. Was mir bleibt, ist die Obdachlosigkeit. die Corona-Obdachlosigkeit, wie sie es nennt. Es ist ein brütend heißer Tag, Ende April, im Sunshine State. Im Zimmer 527 riecht es nach Essensresten und dem Schweiß von 6 eng aufeinander lebenden Menschen. Barbara England und ihre Familie hausen in einem 10 Quadratmeter kleinen Hotelzimmer am Highway 192, der mal die Traumstraße zu Disney World war. An der Seite der dreispurigen Autobahn reihen sich ramschige Hotels in verblichenen Farbtönen, in die kein Tourist mehr gehen will. In ihnen leben dauerhaft Familien, die keine Wohnung bekommen, weil sie verschuldet sind oder nicht kreditwürdig oder ein zu geringes Einkommen haben. »Mein Einkommen müsste mehr als doppelt so hoch sein für die Anmietung einer Wohnung«, sagt Barbara England, »aber das ist unmöglich.« Sie hat zuletzt 1.830 Euro monatlich verdient beim Fastfood-Restaurant Popeyes. Die Miete für ihr einfaches Hotelzimmer, 10 Quadratmeter, beträgt monatlich $1,280. Der Preis folgt der eisernen amerikanischen Regel: kein Mensch ist arm genug, um ihn nicht noch etwas auszuquetschen. Eigentlich dürfen Mieter während der Corona-Krise nicht auf die Straße gesetzt werden. Das gilt jedoch nicht für Langzeitbewohner von Hotelzimmern wie Barbara England. »Der Besitzer schikaniert uns bereits«, sagt sie. »Er schickt uns den Wachmann auf den Hals. Er droht meinen tobenden Kindern mit der Polizei.« Sie erwartet täglich, dass das Räumkommando anrückt, doch bisher ist das nicht geschehen. Das sind jetzt die sicheren Jobs der Corona-Krise. Räumkommandos, Gerichtsvollzieher, Essenslieferanten, Security. Wohin wird sie gehen? »Ich weiß es nicht«, sagt sie. »Ich versuche, einen Campingwagen aufzutreiben. Vielleicht kann ich den bei einem guten Menschen in den Garten stellen.« Orlando ist das Ground Zero, einer sozialen Krise, von der noch keiner weiß, ob sie eine Great Depression wird, wie in den 1930er Jahren, oder nur eine Great Recession, wie 2009. Ob sie nur einen weiteren Einbruch in der Geschichte Amerikas markiert oder das Ende der Weltmacht. Oder, man wagt es kaum zu denken, etwas ganz anderes. Den Einstieg in einen starken Sozialstaat, entstanden aus purer Not. Ähnlich wie der New Deal unter Franklin D. Roosevelt. Golfclubs oder Spielplätze? Oft wurde das Ende der Supermacht schon verkündet, auch im Stern. Doch jedes Mal kam Amerika zurück. Zuletzt mit 10 Jahren ungebrochenen Wachstums. Nun in der Corona-Krise aber werden die eklatanten Bruchstellen der amerikanischen Gesellschaft in aller Schonungslosigkeit offengelegt. Während Golfclubs in einigen Staaten als unentbehrliche Orte offen bleiben, werden Kinderspielplätze selbst auf dem Land geschlossen. Während reiche Basketballstars sofort auf Corona getestet wurden, mussten Krankenschwestern lange auf diese Tests warten. Während der Milliardär David Jaffe die Krise auf seiner 140-Meter-Yacht vorbeiziehen lässt und per Instagram allen beste Sicherheit wünschte, wird säumigen Mietern in Tennessee das Wasser zum Händewaschen abgestellt. Während republikanische Senatoren der Nation noch versicherten, dass alles in Ordnung sei, verkauften einige von ihnen, ausgestattet mit Insiderwissen, Aktien vor dem Kurssturz im März. Während 11 Millionen Einwanderer ohne Papiere sehr wohl Steuern zahlen, erhalten sie nicht einen Cent Soforthilfe aus dem 6 Billionen Rettungspaket der Regierung. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist fast so extrem wie im Europa des Feudalismus. Das reichste Prozent der amerikanischen Haushalte besitzt inzwischen mehr Vermögen als die unteren 90%. 3 Männern allein, Jeff Bezos, Bill Gates und Warren Buffett, gehört mehr als 160 Millionen US-Bürgern zusammen. Seit 40 Jahren ist das Realeinkommen von einfachen Arbeitern wie Barbara England und Victor Cruz wenig gestiegen, während es sich für die Wohlhabenden und Reichen um 420% erhöhte. Bis vor 6 Wochen galt die Metropolregion Orlando, 2,6 Millionen Einwohner, als Floridas Boomtown. Neue Freizeitparks entstehen hier wie am Fließband. Harry Potter, Nintendo, Epic Universe. Die Stadt lebt fast ausschließlich vom Tourismus, von den Freizeitparks, den Konferenzen, vom Eintauchen in eine Traumwelt aus Feen, Zauberern, Superhelden, die jetzt ein winziges Virus zum Platzen brachte. Disney World ist dicht. Universal Studios ist dicht. SeaWorld dicht. The Wizarding World of Harry Potter auf unsehbare Zeit dicht. Und damit auch fast alle Hotels, Geschenkeläden, Restaurants, in denen Billigarbeiterinnen wie Barbara England schufteten und Tagelöhner wie Victor Cruz. Aber das ist noch nichts, sagt Robert Stewart. Der eigentliche Tsunami kommt noch. Stewart neigt nicht zu Übertreibungen. Er ist ein sachlicher Mann der Kirche, seit 25 Jahren Leiter einer christlichen Sozialeinrichtung im Zentrum von Orlando. Sie versorgen mit ihrer Suppenküche die Armen und Obdachlosen der Stadt, aber jetzt kommen plötzlich 4-mal so viele wie sonst, auch aus der Mittelklasse. Der Absturz geht schnell, sagt Stewart. Die Menschen leben von Monat zu Monat. Aber das Schlimmste kommt erst im Sommer, wenn Arbeitslosengeld und Soforthilfe nach 3 Monaten wegfallen, wenn Wohnungen kündbar werden, wenn die letzten Ersparnisse aufgebraucht sind oder die Schulden sie erdrücken. Da kommt ein Tsunami ungeheuren Ausmaßes auf uns zu. Bisher erhielt seine Suppenküche Daily Bread das übrig gebliebene Essen von Disney und von Konferenzhotels. Als die schlossen, bekam sie die Reste von Restaurants, bis die nicht mehr viel übrig hatten. Nun lebte Daily Bread von der liegen gebliebenen Ware aus Supermärkten, aber auf die hat ein Ansturm eingesetzt. Wir schauen jetzt von Tag zu Tag, sagt Stewart. Bisher haben wir noch jedem Menschen eine Mahlzeit geben können, aber was machen wir im Sommer, wenn Tausende kommen? Mittags um 12 reicht die Menschenschlange vor der Suppenküche bis zum nächsten Häuserblock. An Social Distance ist nicht zu denken. So dicht ist das Gedränge. Nachbarn fahren vor und verteilen Toilettenpapier und Desinfektionsmittel aus den Kofferräumen ihrer Autos. Wir haben selbst nicht viel, sagen sie, aber wir befanden uns auch mal in derselben Lage. Da ist Amerika wie so oft stark. In der Hilfe der Nachbarn und Kirchen. Aus einem schwarzen Geländewagen steigt eine Mutter mit ihren beiden Töchtern aus. Eine Frau im eleganten Overall. Die Kinder mit Handys. Auch sie reihen sich in die Schlange ein. Greifen nach der Styroporbox mit Lasagne und etwas Obst. Kommen zurück für einen Nachschlag. Ich schäme mich nicht, sagt Ann Keys. Wir brauchen etwas zu essen. Ich habe kein Geld mehr. Immer sind sie die Verlierer. Keys hatte einen Job bei der Baptistenkirche, verlor ihn aber, weil die Kollekte ausblieb. Auch Robert Stewart musste in seiner Suppenküche einige Leute entlassen, sowie auch manche Krankenhäuser und Gesundheitszentren. Das ist das Perfide dieser Krise. Diejenigen, die jetzt helfen, müssen aus Finanznot Stellen kürzen. Ann Keys stand hier vor 10 Jahren schon mal fürs Essen an, während der Finanzkrise. Damals verlor sie ihren Job, weil Banken im entfernten New York dubiose Subprime-Kredite vergeben hatten. Das sind die Lektionen ihres Lebens. Wenn die Immobilienblase bei den großen Banken in New York platzt, trifft es die Armen und die Mittelklasse in Orlando. Wenn Hurricanes einfallen, zerstören sie die Leichtbauhäuser und Containerwohnparks der Armen. Wenn das Virus aus China kommt, trifft es vor allem die Armen und die Mittelklasse. Ann Keys, Barbara England und Victor Cruz setzen wie alle Arbeitslosen darauf, dass der Lockdown bald stark gelockert wird. Aber das mag bei Boeing gehen, bei Ford und General Motors. Wer, bitteschön, will in diesem Jahr noch eine Flugreise zu Disney World nach Orlando buchen? Oder mit einem Disney-Schiff auf Kreuzfahrt gehen? Disney, eines der größten Medienunternehmen der Welt, hat zehntausende Mitarbeiter beurlaubt und die Gehälter der Manager gekürzt. Auch Executive Chairman Bob Iger hat auf sein Gehalt verzichtet, nachdem er für das Geschäftsjahr 2019 Gesamteinkünfte von 47,5 Millionen Dollar eingestrichen hatte. Die Angestellten bekamen noch 5 Wochen lang ihr Gehalt und die Fortzahlung ihrer Krankenversicherung bis Ende des Jahres. Das gilt in der Branche als großzügig. SeaWorld hat 90% der Mitarbeiter beurlaubt, ohne jede Lohnfortzahlung und Krankenversicherung. Gastronomieketten wie HMS Hosts nutzen die Krise, um schnell noch die Bildung von Gewerkschaften zu verhindern. Sie haben von Ronald Reagan gelernt. In jeder Krise liegt immer auch die Chance, den Arbeitern langfristig die Rechte zu nehmen. Joseph Stiglitz ist wütend in diesen Tagen. Wenn man mit ihm telefoniert, redet sich der Wirtschaftsnobelpreisträger und ehemalige Chefökonom der Weltbank schnell in Rage. Millionen Leute seien auf private Hilfe in den Essensausgaben angewiesen, weil der Staat so eklatant versage. Man muss sich das mal vorstellen. Im reichsten Land der Welt sterben Menschen, weil die Sozialleistungen in den vergangenen Jahrzehnten zusammengestrichen worden sind. Die Ungleichheit ist so dramatisch, dass die USA, eines der Länder mit der geringsten Lebenserwartung und schlechtesten Gesundheit der Bevölkerung in der westlichen Welt ist, sagt Stiglitz. Wie konnte es dazu kommen? Das habe zum Großteil mit der neoliberalen Ideenwelt der Republikaner zu tun, die den Staat so schlank wie möglich halten wollten und darauf vertrauten, dass der Markt es schon richte, schimpft Stiglitz. Gerade erst haben sie einen Gesetzentwurf abgelehnt, der Corona-Kranken 10 Tage lang eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zusprechen sollte. Auch damit Kranke nicht zur Arbeit gehen und das Virus weiterverbreiten. Die Republikaner sagten, das würde einen Präzedenzfall setzen. Deshalb lehnten sie es ab. Ich weiß, dass die Großkonzerne vorher ordentlich Lobbyarbeit gemacht haben. Ich bin sprachlos vor Wut, sagt Stiglitz. Ich rechne damit, dass die Arbeitslosigkeit auf 30% steigen kann. Und es ist jetzt schon klar, dass all diese Menschen vom mickrigen Arbeitslosengeld nicht überleben können. Krise eines ungezügelten Marktes. Diese Krise offenbare wie keine andere die Systemfehler eines beinahe ungezügelten Kapitalismus, sagt Stiglitz. Er kritisiert, dass die Regierung es Unternehmen erlaubt, Millionen von Arbeitern auf einen Schlag zu entlassen und den Konzernen danach Subventionen bezahlt, die eigentlich für Kleinbetriebe gedacht waren. Dass Donald Trump nun Schlachthöfe zur Produktion zwinge, obwohl sich dort viele Arbeiter mit Covid-19 angesteckt haben. Die Krise zeige, dass der Markt eben nicht alles regle, dass er keine dringend benötigten Beatmungsgeräte und Schutzmasken beschaffe und dass er ärmere Menschen in Zeiten einer Krise schutzlos Gefahren für die Gesundheit ausliefere. Stiglitz sagt, der amerikanische Traum sei nur noch eine hohle Illusion. In kaum einem Land sei der soziale Aufstieg so undurchlässig geworden. Der amerikanische Kapitalismus müsse deshalb grundlegend reformiert werden. In seinem gerade erschienenen Buch »Der Preis des Profits« macht er dazu Vorschläge. Doch nur, wenn Donald Trump im November die Wahl verliert und die Republikaner ihre Mehrheit im Senat, sehe ich Chancen dafür, dass sich irgendetwas ändert. Und was, wenn nicht? Dann erleben wir eine Neuauflage der großen Depression und es wäre eine Katastrophe für unser Land und die Weltwirtschaft, sagt Stiglitz. Michael Shawkey wusste sofort, dass es für ihn nun um Leben und Tod gehen würde, als der Chef ihm am 17. März verkündete, dass er ihn entlassen müsse. 3 Wochen reichten da seine Medikamente, wenn er sie rationierte. Die Spritzen statt einmal die Woche nur noch alle 2 Wochen. Die Tabletten, erst 2 am Tag, dann 1 am Tag, dann 1 alle 2 Tage. Michael Shawkey, 37, musste Doktor spielen und wusste nicht, ob er sich zu seinem eigenen Totengräber machte. Shawky leidet seit seiner Jugend an Morbus Crohn. Vor 2,5 Jahren entdeckte man bei ihm Darmkrebs. Er unterzog sich einer Chemotherapie. 60 Tabletten musste er am Tag schlucken. Medikamente gegen Morbus Crohn, Krebs und Angst. Dazu Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Als er noch als Manager einer kleinen Bäckereikette in Manhattan arbeitete, konnte er sich die Krankenkassenzuzahlung von $500 im Monat für die Medikamente noch leisten und die Schulden bei seinen Ärzten abstottern. Nach der Kündigung nun mit einem Schlag nicht mehr. Er gehört zu den 27% der Amerikaner ohne jegliche Ersparnisse, die noch nicht einmal eine unerwartete Zahlung von $400 aufbringen können. Heute sitzt er im vollgestellten Wohnzimmer seiner Wohngemeinschaft in Brooklyn, aus der er sich wegen Corona kaum noch rauswagt und sagt, ich hatte einen guten Job, machte Überstunden und konnte mich trotzdem kaum über Wasser halten. So geht es vielen meiner Generation. Nachdem er sich vor 2 Wochen seine letzte Spritze mit der Krebsmedikation gesetzt hatte, raste sein Herz. Die Luft blieb ihm weg. Was, wenn der Darm sich entzündet? Wenn der Krebs wiederkommt? Er schrieb verzweifelte Nachrichten auf Twitter. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss Medikamente kaufen, aber habe kein Geld für die Zuzahlung. Kein Essen, kein Geld für die Miete. Gott schütze euch. Einmal schrieb er 7 dieser Nachrichten hintereinander. So verzweifelt war er. $200 kamen zusammen. Das reichte immerhin für einen Teil der wichtigsten Medikamente. Jetzt sammelt er Spenden auf der Seite GoFundMe. Ich habe auf der Seite so viele verzweifelte Inserate gelesen. Da waren Leute, die sich ihre Diabetes-Spritzen teilen, weil sie kein Geld mehr haben, erzählt er. Vom Staat hat Shawky bisher kaum Hilfe bekommen. Die Arbeitslosenstelle ist überlastet, er wartet auf den Bescheid. Einen einmaligen Stimulus-Scheck von $1,200 hat er immerhin bekommen. Das Geld ging für die Miete drauf. Es kam später als geplant, weil Donald Trump darauf bestand, dass seine Unterschrift auf diese Schecks gedruckt werden sollte. Als sei es sein Geld und nicht das der Steuerzahler, das er verteilte. Shawky sagt, er mache sich keine Illusion. Er wird weiter Spenden sammeln, sich von Woche zu Woche hangeln, solange die Krise dauert. Wahrscheinlich wird er irgendwann wieder rationieren müssen. Das macht ihm Angst. Es ist ein Skandal, dass unser Gesundheitssystem so kaputt ist, dass Menschen jetzt um Medikamente und ums Überleben betteln müssen, sagt er. Und doch gibt ihm die Krise neues Vertrauen in sein Heimatland. Nicht in den Präsidenten, nicht in den Staat oder das Gesundheitssystem. In die Menschen, auf deren Solidarität man sich noch immer in Zeiten der Not verlassen kann. In die 429 Menschen, die ihm bisher Geld gespendet haben. Ich war einmal in so einer Situation, schrieb jemand. Jemand anderes, solange wir keine Krankenversicherung für alle haben, sind wir aufeinander angewiesen. Und wir stehen das gemeinsam durch. Das ist Amerika noch immer. Eine Supermacht. Steuersenkungen und Sparrunden. 40 Jahre amerikanische Sozialpolitik. Der Staat ist nicht die Lösung unserer Probleme, er ist das Problem. Ronald Reagan, 1981. Einige nutzen das System aus. Deswegen prüfen wir ernsthaft eine Sozialreform. Donald Trump, 2017. Economic Recovery Act, 1981. Reagan verabschiedet eine der größten Steuersenkungen der US-Geschichte. Der Höchststeuersatz sinkt von 70% auf 50%. Gleichzeitig kürzt er $24 Milliarden an Sozialausgaben. Das Ministerium für Wohnungsbau verliert über Jahre 74% seines Budgets. Die Obdachlosigkeit steigt rasant. Aktienrückkäufe legalisiert, 1981. Es wird interessanter, Profite in den eigenen Aktienkurs zu investieren, anstatt sie in Form von Gehaltserhöhungen an Angestellte auszuschütten. Wohlfahrtsgesetz 1996. Unter dem Druck des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, reformiert Präsident Clinton die Sozialhilfe und halbiert die Zahl der Empfänger. Steuersenkungen 2001 und 2003. Von den neuen Steuersätzen unter George W. Bush profitieren vorwiegend Reiche und Konzerne. So sinken Abgaben auf Dividenden und Kapitalgewinne stark. Das Staatsdefizit explodiert. Nicht mehr für Arbeitslose 2014. Die republikanische Mehrheit im Senat blockiert Gesetze, mit denen Obama Hilfen für Langzeitarbeitslose verlängern und den Mindestlohn erhöhen wollte. Tax Cuts and Jobs Act 2017. Der Kongress schenkt unter Trump Steuersenkungen von 1,4 Billionen Dollar, vornehmlich Konzernen und den Reichsten. Die Mittelklasse zahlt drauf. Weniger Versicherte 2017. Trumps Ziel ist es, Obamas Affordable Care Act zu unterminieren, der Millionen Amerikanern Healthcare garantierte. So erlaubt er, Niedrigverdiener aus dem staatlichen Medicaid-Programm auszuschließen. Schon vor der Corona-Krise waren mehr als 27 Millionen Amerikaner nicht krankenversichert. Seit März verlieren mit dem Job weitere 9 Millionen den Versicherungsschutz. Essensgutscheinreform 2020. Für 38 Millionen sind Gutscheine die einzige staatliche Unterstützung. Trumps Plan, Hunderttausende davon auszuschließen, ist zurzeit ausgesetzt. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 11008300010. BIC WELADE 8LXXX.